Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Hallo an diesem mal wieder so grauen Wintertag. Ich begrüße Sie und euch zum heutigen Küstentalk, dem IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Mein Name ist Elke Spanner und Daniel und ich haben heute einen Gast bei uns, der gerade einen ganz bedeutsamen Wechsel hinter sich hat, nämlich von der Küste nach Berlin in den Bundestag. Ich begrüße Bengt Bergt. Er war bis vor kurzem Betriebsratsvorsitzender beim Windkraftanlagenbauer Nordex in Norderstedt und sitzt jetzt ganz neu für die SPD im Bundestag. Hallo Bengt und ja auch hallo Daniel, du bist ja gerade unterwegs. Ich hoffe, du kannst uns ja trotzdem gut verstehen.
Ja, moin.
Moin.
Bengt, du hast vor deiner Wahl mal gesagt, die Musik spielt in Berlin und darum muss ich dahin. Jetzt hast du die ersten Wochen hinter dir. Wie gefällt dir die Musik bisher?
Sie ist auf alle Fälle sehr laut. Sie ist immer da und spielt auch sehr lang, das muss man sagen. Und jetzt bekomme ich die ersten Möglichkeiten, selber auch Noten zu spielen. Und das ist halt natürlich was mega Interessantes. Und man kann auch gestalten und kann halt wirklich Meinung machen. Und das ist das, was ich wollte. Dann kommt dann später noch die Arbeit in den Gesetzen. Aber jetzt geht es erstmal schon darum, sich da wirklich festzusetzen und entsprechend die Standpunkte kundzutun.
Und so in der bisherigen Koalition hört man da eher so helle Durtöne oder sind es eher dunkle Moll-Akkorde?
Am Anfang war es natürlich alles Durtöne, super toll. Wir haben uns mega gefreut, dass das klappt. Und jetzt haben wir natürlich nicht zuletzt auch durch die außenpolitische Lage und auch durch die Lage am Wohnungsmarkt und am Heizungsmarkt, weil halt die Preise durch die Decke gehen, haben wir natürlich jetzt auch kritische Töne und müssen schauen, dass wir das alles gewuppt bekommen. Aber jetzt sind wir in der Verantwortung und zu der Verantwortung stehen wir. Und das heißt, jeder gibt halt wirklich Gas, dass es wirklich klappen kann, ja, dass wir das gut auf die Reihe kriegen und den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend auch ein Stück weit die Last von den Schultern nehmen.
Du bist ja, soweit ich weiß, einer von nur zwei bisherigen Betriebsräten, die jetzt ganz neu in den Bundestag eingezogen sind, die jetzt Abgeordnete geworden sind. Du warst ja, ich habe es vorhin schon gesagt zur Begrüßung, du warst Betriebsrat bei Nordex in Norderstedt. Warum wolltest du in den Bundestag?
Also ganz kurz, Nordex sitzt in Hamburg-Langenhorn, das ist 20 Meter hinter der Stadtgrenze, das heißt, das ist quasi mehr oder minder Norderstedt, ein Teil ist auch in Norderstedt. Deswegen eigentlich gar nicht mein Wahlkreis, aber trotzdem sehr relevant, weil viele Leute hier im Wahlkreis wohnen. Warum wollte ich in die Politik? Nun ja, ich habe festgestellt als Betriebsrat und wir hatten ja leider noch keine Vertretung von der IG Metall, da haben wir noch nicht genug Mitglieder gehabt, da war ich dran, das hat aber noch nicht richtig ausgereicht. Aber ich habe halt mitbekommen, dass man als Betriebsrat ohne die Rückendeckung einer Gewerkschaft und die Möglichkeiten dann auch entsprechend ja, die Arbeitskampfmittel zur Verfügung zu haben, dass man da nicht wirklich weiterkommt. Da stößt man an der Decke ran. Und ich habe halt festgestellt, dass die Branche, also die Windenergiebranche und die erneuerbaren Branche, wirklich an den Gesetzen krankt momentan. Also auf der Arbeitnehmerseite genauso wie auf der Arbeitgeberseite. Und ich habe halt festgestellt, dass ich im Grunde das getan hatte, was ich tun konnte. Wir haben gute Abschlüsse hinbekommen. Wir haben viele gute Sachen auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geregelt, auch zum richtigen Zeitpunkt. Aber um die richtigen, wirklich wichtigen Sachen zu bewegen, um die Branche hier in Deutschland wieder zum Laufen zu kriegen, musste ich nach Berlin. Und das war eigentlich so der Hauptbeweggrund, dass ich gesagt habe, wenn ich ein Rädchen drehen muss, dann ist das Rädchen in Berlin. Also gehe ich dahin, wo ich das Rädchen drehen kann.
Das heißt, das ist im Grunde so die Fortsetzung deiner bisherigen Politik für die Beschäftigten jetzt mit anderen Mitteln.
Volle Pulle, ganz genau.
Hey, und es ist ja auch ein tolles Signal, das muss man ja auch deutlich sagen. Wenn jemand sagt, ich mische mich ein, ich bin dabei und ich will nicht zuschauen, da, wo Politik gemacht wird für die Menschen, will ich das mitgestalten. Und das haben wir ja an vielen Stellen. Deswegen wollen wir ja auch als Gewerkschaft aktiv sein. Nicht nur im Betrieb, sondern darüber hinaus, weil wir wissen, wir sind nicht die Reparaturkolonne. Wir können im Betrieb nicht mit Tarifverträgen nicht immer das richten, was vielleicht aus Berlin falsch auf den Weg gebracht wird. Und von daher freuen wir uns natürlich, dass jemand wie Bengt sagt, ich tritt an. Und dann ja auch, muss man ja auch deutlich sagen, den Wahlkreis sehr, sehr dreht und dann auch persönlich direkt gewählt wird. Also Chapeau.
Dankeschön. Ist auch, kann ich nur bestätigen, also einfach auch die Möglichkeit zu haben, zu wissen, dass, wenn es um Betriebsratsarbeit geht, dass man das halt nur mit der gesetzlichen Grundlage stärken kann. Ja, und da gab es halt das Betriebsrätemodernisierungsgesetz kurz vor der Wahl noch, wo ich schon gesagt habe, okay, das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber für die bestehenden Betriebsräte gab es halt noch ganz viele Hindernisse, die wir peu à peu aus dem Weg räumen können. Und gerade auch durch die Unterstützung der IG Metall, was auch wirklich ein Faktor war, da wurde mir immer gesagt, Bankpolitik ist genau dein Ding, das kannst du ganz gut vorne stehen, gerade aussprechen, den Leuten sagen, wo es lang geht, aber auch an den Leuten dran sein mit den Ohren. Ja. Und ich glaube, das hat ganz gut zusammengepasst. Und ich denke, ich kann viel nicht nur für die Branche tun, sondern auch tatsächlich für die Gewerkschaftsarbeit und für die Betriebsräte als solche. Und ja, ich verstehe mich auch ein bisschen als, ja, nicht überladen, aber so ein bisschen als Ikone, dass man damit dann auch wirklich arbeiten kann und den Leuten zeigt, pass auf, das geht, das kann man machen. Man kann in den Bundestag einziehen, auch als Neuling. Und ich war wirklich erst 2 Jahre wieder politisch in Erscheinung getreten Und man kann das rocken, das Ding. Man muss halt wirklich mit Fleiß und Inbrunst dabei sein, dann geht das.
Hm. Ihr kennt euch ja schon länger über deine Betriebsratsarbeit, also du und Daniel. Mhm. Daniel, jetzt wo Bengt im Bundestag ist, hast du denn jetzt total große Erwartungen an ihn?
Also ich habe erstmal Respekt, weil wer den Bundestag kennt, der Politik kennt, der auch Parteipolitik kennt, der weiß, das ist das Bohren der berühmten dicken Bretter. Da warten nicht viele auf einen. Man muss sich da auch ein bisschen Platz verschaffen, man muss auffallen, man muss überzeugen. Da hat Bengt viele, viele Kompetenzen, die man da einbringen kann. Und es ist natürlich, finde ich, jetzt erstmal richtig, dass einer von uns, so will ich das mal sagen, da jetzt auch Politik mitmacht. So, ne? Wir schimpfen immer viel oder viele schimpfen. Ich habe großen Respekt auch vor der Arbeit von Abgeordneten. Ich weiß, ja, auch die haben keine 9 bis 5 Arbeitszeit. Immer gefragt, müssen für alles immer irgendwie eine Antwort haben. Also von daher habe ich erstmal Respekt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch gucken müssen, dass diese Politikerinnen, die auch mit so einem Ansatz Gewerkschaft, Betriebsrat drin sind, dass die auch weiter die Verbindung zu uns haben. Von daher auch die Einladung hier in den Talk. Aber auch ansonsten sind wir gut in Kontakt. Wir werden diese Frage erneuerbare Energie kriegen. Das ist eines der Zukunftsthemen. Und dann ist es doch gut, dass da nicht nur die Lobbyverbände irgendwie auf Politik Einfluss nehmen, sondern dass da auch einer von uns dabei ist, der dann entsprechend das mal widerspiegeln kann durch die Erfahrung im Betrieb, auch die Erfahrung mit uns. Und wir waren ja zum Beispiel auch zusammen auf der Windmesse im September in Husum. Und da sieht man ja, wie viel da auf einmal sich wieder für die Windenergie interessieren. Und da ist Bengt jemand, der eben beide Seiten kennt. Als Politiker, aber auch als Beschäftigter, / Betriebsrat. Und da ist die Erwartung, das eben auch immer wieder einfließen zu lassen.
Genau, und das atme ich auch. Ne? Also die ganze Thematik, wir hatten im Vorhinein in der Wahl, hatten wir uns mal darüber unterhalten, wie ich überhaupt die Sachen sehe. Und die Anforderung der IG Metall an die Politik, das ist 1:1, gerade wenn es um Wind und die Erneuerbaren geht, ist 1:1 das, was ich auch atme und wo ich halt wirklich auch für stehe. Mhm. Zu gucken kann jeder, machen ist halt wirklich das Interessante. Und wir müssen halt wirklich aufpassen, es wird jetzt einen riesen erneuerbaren Ausbau geben, aber das größte Risiko, was wir haben, und da ist, glaube ich, der Gewerkschafter mir ganz, ganz stark und sehr, sehr laut, ist, dass wir einen importgetriggerten Ausbau der Erneuerbaren kriegen. Das bringt uns nicht wirklich was an den Arbeitsplätzen hier in Deutschland. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die deutschen Arbeitsplätze, 120.000 allein nur im Wind, wenn man die Erneuerbaren noch mit reinrechnet, dann sind wir weit über den 200.000, dass wir die Arbeitsplätze hier halten bzw. weiter ausbauen. Wir haben nicht mehr viele Hersteller, die gerade in der Windindustrie hier in Deutschland produzieren. Und wir müssen da schauen, dass wir da sowas wie ein Competition-Content oder sowas hinbekommen, dass es halt wirklich Qualitätsmaßstäbe gibt, die halt auch auf die Nachhaltigkeit zielen. Und die Nachhaltigkeit ist auch gute und richtige Arbeit und gut bezahlte Arbeit und gute Arbeitsbedingungen. Es hilft uns nicht, wenn die ganzen Rotorblätter aus China und aus Indien kommen, zu teilweise fürchterlichen Arbeitsbedingungen, wenn wir hier das gleiche Produkt bei höherer Qualität, ja, in Lohn und Brot der deutschen Kolleginnen und Kollegen herstellen können. Da müssen wir hin. Und das ist ein großes Streben, was ich habe. Und dafür sitze ich genau im richtigen Ausschuss.
Ja, und wir wären ja bei der Frage von Wirtschaftsförderung und Unterstützung für die Erneuerbaren natürlich auch da eine neue Diskussion führen müssen, dass das eben zur Wertschöpfung hier vor Ort führt, dass das Arbeit bringt, dass es auch gut bezahlt wird. Also das sind ja Themen. Und da ist Bengt, aber auch andere Politiker, mit denen wir gut zusammenarbeiten, auch jemand, der das als Fürsprecher dann auch mit nach vorne bringen kann. Was aber klar ist, das will ich auch nochmal deutlich sagen, die SPD oder Bengt ist nicht irgendwie die Gewerkschafts-, die Partei für uns, wo wir sagen, so hätten wir es gerne, macht das mal, weil wir würden uns das ja auch andersrum nicht erlauben, gefallen, wenn die sagen, hier, ihr seid unser Arm, ihr müsst das jetzt mal so und so machen. Diese Zeiten gab es so nie, da ist immer anders wahrgenommen worden. Also die Unabhängigkeit gibt es schon, aber es ist schon ein Unterschied immer, ob man Leute kennt, wenn man weiß, haben die im Background auch irgendwie Erfahrung im Betrieb oder ob du der Unbekannte bist, der da anruft oder mit jemandem redest, der aus ganz anderen Sphären kommt und mit Beschäftigten, mit Betriebsrat, mit Mitbestimmung, mit Tarif gar keine Verbindung hat. Und deswegen sind wir froh über jeden in der SPD, in der CDU, bei den Linken, FDP, Grüne, die wirklich sozusagen aus dem Betrieb, aus der Mitbestimmung da kandidieren, weil es erleichtert einfach auch für uns als Betriebsräte und Gewerkschafterinnen, da einen direkten Zugang zu haben mit jemandem, der weiß, von was er spricht. Und das macht viel aus.
Das macht es auch viel kürzer, ne? Rührt man nur am Brei rum oder weiß man, was man kocht, ne? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch jetzt gerade im schnellen Ramp-up für mich viel bewirkt. Viele haben immer gesagt, Mensch, der hat ja gar keine Parteihistorie, der weiß ja gar nicht, wie das läuft. Aber ich komme aus den Themen und ich kann den Leuten 1:1 sagen, pass auf, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr mit den Betriebsräten ein Problem, das kriegt ihr nicht durch, da muss eine Regelung kommen. Damit macht ihr einen Riesenbohai, macht es doch einfach kurz und schlank oder auf die andere Art und Weise. Also da ist schon auch viel Ratgeberskill da, wenn man aus dem Job kommt, Man darf ja auch nicht vergessen, Betriebsräte haben ja auch ein Betriebsleben hinter sich. Ich bin jetzt noch relativ jung, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach vom Betriebsratsbaum gefallen bin, sondern ich habe schon vorher auch gearbeitet, war auch in Führungsposition, hatte auch ein hartes Outsourcing-Projekt, was ich leiten musste. Also ich kenne beide Seiten und deswegen ist man dann schon mit ein paar Wassern gewaschen, wenn es da hart auf hart kommt. Das hilft auf jeden Fall.
Was haben denn deine Kollegen gesagt, wie es hieß, dass du da kandidierst und am Ende des Tages bist du es ja auch geworden? Also es war ja jetzt für die es nicht so direkt verfolgen, warst ja nicht der Einzige, der kandidieren wollte. Das heißt, erstmal Kandidat zu werden für deine Partei, aber danach dann ja auch dann tatsächlich gewählt zu werden, ist ja ein längerer Prozess. Wie war denn die Reaktion im Betrieb dazu?
Das war sehr spannend, weil eingangs darf man ja auch nicht vergessen, wir waren ja festgetackert bei 15% als SPD. Ne? Und da habe ich dann gesagt, okay, ich kandidiere halt mal, wir gucken mal, ob ich überhaupt Kandidat wäre und so, ich steige da mal ein. Und bin dann zu meinem Arbeitgeber gegangen, als dann die Kandidatur stand, was auch relativ überraschend war, und habe dann gesagt, so, jetzt bin ich der Kandidat. Aber hey Leute, macht euch keine Sorgen, 15%. Wir gucken mal, was kommt, aber ich rechne eigentlich nicht wirklich damit. Und ich hatte das meinen Kolleginnen und Kollegen im BR schon gesagt und alle, die mich kannten und die wussten, wie ich so agiere, die haben alle schon abgewunken, haben gesagt, Bengt, ey, wenn du das anpackst, du wirst das schaffen. Wo ich dann immer schon wieder an das Statement gemacht habe und gesagt habe, Leute, na, abwarten, wir gucken mal. Und die waren halt natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ne? Stolz wie Bolle einerseits, dass es einer von ihnen geschafft hat, andererseits natürlich ein Betriebsrat raus. Ich denke, ich war jetzt vielleicht auch nicht ganz so leise und so bin eher weniger Piepsmaus, sondern stelle mich auch hin und stelle auch Forderungen und das kann auch mal knirschen und knallen mit der Geschäftsleitung. Und das war natürlich etwas, was dann auch bemerkt wurde, was dann hieß, um Gottes Willen, wie soll es mit dem BR weitergehen? Aber ich glaube, wir haben ein gut bestelltes Haus hinterlassen und das geht halt weiter. Ne? Und jetzt ist man halt auch irgendwo eine Stimme in Berlin und da muss man halt schauen, dass die Verbindung nicht abreißt. Das läuft. Ne? Ich habe immer noch Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und die Themen, die wir da haben, sind immer noch dieselben, die wir vor einem Jahr hatten, leider Gottes. Ne? Also wir müssen natürlich die Mitbestimmung stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass der deutsche Markt wieder hochkommt. Genehmigungsverfahren müssen schneller werden. Und das ist alles das, was ich auf der Agenda habe. Ja, und das wissen auch alle.
Ich meine, in welche Richtung das Ganze jetzt so gehen wird seitens der Bundesregierung, ist jetzt ja schon so ein bisschen absehbar. Es gibt ja nun den Koalitionsvertrag. Da steht ja schon eine ganze Menge drin. Zum Beispiel auch das, was du gerade genannt hattest, ein Ausbau der erneuerbaren Energien. Daniel, ihr von der IG Metall, ihr habt euch diesen Koalitionsvertrag ja wirklich ganz genau aus Beschäftigtensicht angeschaut und ihr habt eine Liste mit Tops und Flops erstellt. Als Tops steht da natürlich sowas wie, jetzt aus Beschäftigtensicht immer, ne, sowas wie der Mindestlohn, der angehoben wird oder eben auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, es gibt aber aus Gewerkschaftssicht auch eine ganze Menge Flops. Lass uns mal gleich zu denen kommen. Welche sind das aus eurer Sicht?
Ich glaube, ein großer Makel des Koalitionsvertrages ist einfach sozusagen die Frage der Finanzierung. Wie finanzieren wir eigentlich diese Mammutaufgaben, die vor uns sind? Wir haben gerade das Stichwort Energiewende gehört. Wir haben die Frage von Zukunftsfähigkeit, der Transformation der sogenannten, der Wirtschaft. Wir müssen Milliarden in Stahl, in Automobil, Elektromobilität, Infrastruktur investieren. Da gibt es Zusagen dazu auch im Koalitionsvertrag und auch Statements. Aber an der Frage, wie finanzieren wir das jetzt für die Zukunft, wenn dann die Schuldenbremse weiter laufen soll und auf der anderen Seite die Steuern nicht so gesteuert werden, dass mehr reinkommt, dann hat man schon die Zweifel, ob und wie das sozusagen funktioniert. Anscheinend hat man ja jetzt zumindest fürs nächste Jahr eine Lösung gefunden, mit der man einen ersten Schritt da machen kann. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, wenn wir über einen handlungsfähigen Staat reden, schon auch die Ausgabeseite und die Einnahmeseite ein Thema, wo man sagt, wie wollen wir das denn gemeinsam hinkriegen, so wie die Koalition sich bisher dazu committed hat? Das ist eins der größeren Themen. Und was natürlich auch für uns erstmal zu begrüßen, dass eine der drei Parteien ja sehr deutlich gesagt hat, eine weitere Verschlechterung der Rente ist nicht mit uns zu machen, sondern da gibt es eine Stabilisierung. Aber dass man da natürlich jetzt auch der FDP folgt, was so eine kapitalgedeckte Altersvorsorge angeht, da gibt es schon Zweifel, ob das sozusagen der richtige Weg ist oder ob man nicht das Umlagesystem stärken sollte. Also das sind so Themen, wo man wirklich nochmal tiefer einsteigen muss. Aber es ist ja auch so, Politik wird nicht nur mit dem Zettel gemacht, wenn man da sein Kreuzchen macht und auch nicht mit dem Koalitionsvertrag, sondern es ist auch ein Teil der Spiele. Und wir hatten ja mal die Diskussion auch hier im Talk, dass bei so einer Dreierkonstellation auch in Zukunft eine demokratische Bewegung, die Druck auf die Regierung macht, die nicht eben Partei ist, auch einfach neue Chancen hat, da jetzt auch entsprechend weiter Druck machen zu können für ihre Themen. Und das werden wir als Gewerkschaft natürlich machen müssen.
Das stimmt, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das Thema Finanzierung sehe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz so verbissen oder nicht ganz so eng. Da gibt es nur ein Risiko, aber da ist ja einer der Gründe, warum ich da bin oder einer in meinem Selbstverständnis einer, warum ich da bin. Ja, selbstverständlich, die staatlichen Ausgaben werden sich relativ stark im Zaum halten, aber ich habe jetzt auch selbst festgestellt, dass ich das wiederholen kann, was Olaf Scholz wiederholt gesagt hat. Der war ja in allen Betrieben, der war in der Chemieindustrie, in der Energieindustrie, überall. Und durch die Zinspolitik der Europäischen Union bzw. der Europäischen Zentralbank hängen die Betriebe voll mit Geld und die kriegen ihre Investitionen kaum los und die stehen in den Startlöchern und wollen wirklich investieren, auch in grüne Industrien und wollen das wirklich mittragen. Das heißt, da ist eine Menge privates Kapital da, von dem ich mir wirklich erhoffe, dass das in die richtige Seite geht. Und jetzt kommt nämlich der Pferdefuß da dran, wo wir wirklich aufpassen müssen. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, ist natürlich das klassische Thema, ne, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich spiele, dass wir aufpassen müssen, dass diese Finanzierung nicht einfach so in blinde Projekte läuft, sondern dass wir dafür Sorge tragen, dass gute Arbeit geschieht, dass wir möglichst tarifgedeckte Arbeitsplätze bekommen, dass Startups entsprechend auch dahin geführt werden, dass die nicht im Niedriglohnsektor unterwegs sind, sondern dann auch in eine tarifliche Bindung überführt werden. Das wird ein ganz großes Thema werden. Ich glaube aber, Geld ist richtig viel da. Man kann mit wenigen Anreizen, mit einer Priorisierung und ein wenig Förderung eine ganze Menge machen. Weil wir sprechen ja nicht nur von den Privatleuten, wo halt viel Förderung relevant ist, Stichwort KfW zum Beispiel, die halt auch Förderkredite ausgibt für Häuslebauer. Wenn wir über Industrieförderung sprechen, geht es um Investitionssicherung und langfristige Abschreibung und solche Sachen. Und die kosten per se kein Geld. Da kann man ganz viel über den Gesetzestext machen, über die Möglichkeiten der steuerlichen Abschreibung. Da geht eine ganze Menge und da sind wir auch dran, das wird die Richtung sein. Und was die Altersvorsorge betrifft, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Es gab eine ganz, ganz dicke Kröte, die wir geschluckt haben, und das war das Thema solidarische Rentenversicherung und die solidarischen Sozialversicherungssysteme, die ich auch lieber gerne umgestellt hätte. Nicht unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, anders gesagt, haben wir sowas in der Richtung ja schon durch die Grundversorgung. Aber es wäre mir sehr, sehr wohl gewesen, wenn wir wirklich eine Überführung in ein gemeinsames soziales Rentenversicherungssystem geschafft hätten oder ein Sozialversicherungssystem. Also weg von diesen privaten Versicherungen hin zu einem wirklich allgemein gemachten System. Da gibt es halt Meinungen in beide Richtungen. Aber das war ein Stück weit eine Kröte, die wir natürlich geschluckt haben. Ich kann aber aus dem parlamentarischen Betrieb berichten, dass wir als SPD und als, ich verstehe mich auch als Arbeitnehmervertreterpartei oder als Arbeitnehmervertreterin einer Arbeitnehmervertreterpartei, noch gerade am wenigsten Kröten schlucken. Die FDP ist regelmäßig am Rotieren. Die Grünen haben ganz, ganz große Sorgen, gerade jetzt in einer außenpolitischen Situation, was die Energieversorgung betrifft, Thema Gas, LNG und so weiter. Ich glaube, wir sind mit unserem Kurs sehr, sehr stabil und sehr, sehr gut davor, diesen großen Tanker Bundesrepublik gut in eine neue Zeit zu führen, mit Erneuerbaren, mit guten Arbeitsplätzen. Wir müssen natürlich wachsam sein, links und rechts aufpassen. Ja, und das verstehe ich als Teil meines Hauptjobs.
Wir haben es auch gerade schon mehrfach gerade über die Ausweitung der erneuerbaren Energie gesprochen und du klingst da eigentlich auch sehr positiv. Auf der anderen Seite kommst du ja nun aus Schleswig-Holstein und kommst aus der Windbranche und gerade da ging es ja eigentlich die letzten Jahre in deinem Bundesland eher bergab. Also woher kommt jetzt der große Optimismus, dass es auf Bundesebene jetzt doch wieder bergauf gehen wird bei den Erneuerbaren?
Das war ja genau das, was ich meinte. Also auf Bundesebene werden wir viel ausbauen, aber wir müssen aufpassen, dass das kein importgetriggertes Ding wird, dass wir also nur importieren und dann die Sachen hier hinstellen. Weil es gibt ja immer so die Überlegung, ja, ein Windpark bringt so und so viele Arbeitsplätze. Ist Quatsch. Ein Windpark, der steht da und dreht und da fahren alle paar Monate mal ein Wartungsteam hin. Da sind nicht so viele Arbeitsplätze hinter. Wir müssen die Arbeitsplätze in der Produktion stärken und im Design und in der Engineering. Und das können wir sehr gut. Und wir haben im Norden, ich würde jetzt mal so in den kompletten Norden mit reinnehmen, MacPom ist ja auch noch wichtig. Wir haben ja zum Beispiel in Rostock, gibt es ja noch Werke von Nordex. Wir wissen, in Husum wird noch produziert. Auch Vestas produziert Teile ihrer Anlagen hier. Auch im Norden Niedersachsens ist noch einiges an Produktion da. Wir müssen diese Produktion nicht nur schützen, sondern weiter ausbauen. Und das wird halt ein riesengroßes Thema werden. Was die Ausbaupfade betrifft, da wird jetzt im Osterpaket, das wird wahrscheinlich so das erste Paket sein, was kommen wird, da wird ganz viel über kleine Änderungen in Gesetzen machbar sein. Allein schon, wenn wir die Drehfunkfeuer und die Radaranlagen endlich so bereinigt bekommen, dass die Abstände da ringsherum wegfallen, dann kommen wir in den Beplanungsgebieten dahin, dass wir 4 bis 6 Gigawatt an Deutschland allein schon an Wind frei machen. Und das wäre schon mal ein Boost. Das wäre ja im Grunde die letzten 4 Jahre zusammengefasst. Der Ausbau wäre dann auf einmal möglich. Ja, natürlich noch Planungsverfahren und alles sowas. Aber dann hätten wir die Flächen erstmal frei. Und das ist etwas, wo ich viel Optimismus hege. Wir müssen halt natürlich aufpassen, dass wir über vernünftige Lieferketten, über gute Struktur, dass wir vielleicht einen Competition-Content hinbekommen, dass wir sagen, okay, wir machen nicht Local Content, was ja wirklich ein hegemones Teil ist, wo man halt in Brasilien zum Beispiel 50% einer erneuerbaren Energieanlage aus eigener Produktion heraus sourcen muss. Das können wir nicht machen, dafür sind wir EU. Ja, aber wir können EU-weit Maßstäbe setzen, dass wir zumindest das Geld bei uns in einem Zyklus halten und damit auch die Arbeitsplätze und damit auch die guten Arbeitsbedingungen.
Und Daniel, wenn du das hörst, stimmt dich das genauso optimistisch?
Nee, es ist, ich will ja gar keine Widerrede führen. Die Frage ist am Ende des Tages, wir brauchten da den Schub nach vorne. Man wird nicht exportieren können, Produktion, wenn man vor Ort selber nicht die Windräder aufstellen kann. Und das ist das, woran wir in den letzten Jahren gekrankt haben, unter anderem durch diese verschiedenen Blockierungen. Auf der anderen Seite, die im Wahlkampf versprochenen aus 6 Jahren werden 6 Monate. Da muss man ja auch deutlich sagen, da brauchen wir auch nochmal einen gemeinsamen Ruck von der kommunalen bis zur bundespolitischen Ebene, weil viel von den Genehmigungsverfahren sind ja Landes- bzw. auch Kommunen, die das dann umsetzen müssen. Und da ist viel dran und übersetzt von dem, was Bengt eben gesagt hat, heißt ja sozusagen, wenn wir die Abstände verringern zu irgendwelchen Radaranlagen oder ähnliches, dann kannst du eben jetzt mehr aufbauen. Das ist, man denkt immer, die ganze Fläche, man kann da einfach mal sein Windrad hinstellen, da gibt es eben sehr viele Vorschriften, wo du Abstand halten musst. Und wenn du dann, kennen das ja noch aus der Schule, wenn man den Zirkel mal nimmt und dann überall einen Kreis drum zieht, wo du nicht darfst, dann wird auf einmal aus so einem großen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer, auf einmal die Fläche ganz klein. Und wenn du da natürlich den Radius immer ein bisschen kleiner machst, dann wird auf einmal was möglich. Und ich glaube, das ist das, was uns gelingen muss. Und wir brauchen natürlich, und ich sage immer, wenn man Klimawandel will, dann ist das auch am Ende des Tages nicht umsonst. Also du wirst dann auch mal den Konflikt eingehen müssen mit der einen oder anderen Umweltbewegung, mit dem einen oder anderen Bürger in der Frage von, dass das dann eben auch bei dir vor Ort passiert. Also man muss sich mal entscheiden, was man will. Man kann nicht sagen, ich will alles, das wird nicht gehen. Und wenn alle, und da müssen wir auch als Gewerkschaft uns natürlich hier und da mal an die eigene Nase fassen, wenn wir wissen, dass es auch besser ist, wenn wir ein Stück zurückgehen und alle ein Stück zurückgehen und dann alle am Ende des Tages davon profitieren, dann sollte man das tun. Unser Problem ist ja oft, dass immer nur von uns gefordert wird, dass wir einen Schritt zurückgehen oder von anderen und Dritte dann davon viel Geld verdienen. Apropos Geld, also das ist zum Beispiel auch etwas, dass wenn man da jetzt ein Windrad aufstellt, dass dann auch die Kommune, die wo das ist, dadurch auch Geld verdient und nicht nur Einzelne dann privat da kassieren. Auch das ist zum Beispiel etwas, wo man sagt, das ist ein Schritt nach vorne, weil das einfach dazu führt, dass die Kommune mehr Geld für Kindergärten, für andere Sachen hat. Warum sollte man das nicht auch nochmal weiter sozusagen ausbauen? Also da ist viel möglich und ich höre das. Ich glaube auch, dass die neue Regierung sich da viel vorgenommen hat, aber es ist eben dann doch auch etwas, was bis vor Ort geht, wo wir dann auch selber uns einsetzen müssen und nicht nur darauf warten, dass der Bengt am Freitag aus Berlin zurückkommt und sagt, ich habe 3-mal richtig die Hand gehoben, jetzt wird's los. So einfach ist es leider nicht. Gott sei Dank ist es auch nicht so, sondern deswegen können wir uns auch gut einsetzen dafür.
Genau, da brauchen wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens, aber das sieht ganz gut aus. Wir haben ja selbst in den CDU-Wirtschaftskreisen haben sie ja teilweise schon verstanden, dass das ein Zukunftsmarkt ist, da wo halt auch Rentabilität hintersteht, wo man halt auch wirklich Geld rausholen kann. Und das soll ja auch so sein, das soll jeder leben und leben lassen. Wir müssen uns aber dessen bewusst werden, gerade wenn ich mal drauf poche, wir müssen in Deutschland arbeiten. Wir haben in Deutschland roundabout 2 bis 3 Gigawatt Produktionskapazitäten im Wind. Wir wollen irgendwas bei 60, 70 Gigawatt ausbauen bis 2030, ja. Wenn die Werke hier nicht aus dem Boden poppen, plus wir die ganzen Rohstoffe dazu kriegen, müssen wir auch Import haben. Das heißt also, wir brauchen im Grunde alles. Wir brauchen deutsche Arbeit, wir brauchen internationale Arbeit, wir brauchen das alles in vernünftigen Maßstäben, aber wir brauchen davon sehr schnell sehr viel. Und das ist etwas, wo wir auch Gefahr laufen, die Bürgerinnen und Bürger zu überfordern. Einerseits, dass jetzt überall die Windenergieanlagen oder die Solaranlagen aus dem Boden poppen. Dann natürlich wird es da Widerstände geben und die müssen wir halt in Anführungsstrichen brechen, indem wir halt die Leute mitnehmen und ihnen auch nicht nur übers Geld, sondern halt auch über den Spirit und über das Bewusstsein was sagen. Und das Ziel muss eindeutig sein, dass die Leute sich freuen, guck mal, geil, wir kriegen einen Solarpark, das heißt, wir kriegen auch den Kindergarten. Oder wir kriegen einen Solarpark und unser Strompreis sinkt, weil wir eine Nahbereichsversorgung hinbekommen. Ja? Und eine dezentrale Speichermöglichkeiten über die soliden Zinkverfahren, wo man halt den Wasserstoff speichern kann, wo dann halt die Möglichkeit da ist, dass man grundlastfähige Windenergie hat mit einmal. Ja? Also solche Sachen, mit solchen Konzepten kann man wirklich auch die Leute vorholen, weil da auch Investitionskonzepte hinterstehen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, die halt nicht, was ich, die Wallbox da haben und dann von dem billigen Strom profitieren oder einen Speicher im Keller haben oder ähnliches, dass die halt damit profitieren. Und wenn es dann heißt, dass der Strompreis einfach mal 5 Cent unter dem normalen Preis aus dem Netz gekauft ist, dann ist das eine der Profitgründe. Und wir brauchen aber von allem alles viel. Ja, also da brauchen wir nicht nur auf Einzelne gucken, sondern wir nehmen das, wir nehmen alles, was da ist. Und da wird es natürlich auch Fehler geben. Ja, da wird auch mal was in die Hose gehen. Und da müssen wir halt ran, dass wir dann auch immer wieder iterativ arbeiten und sagen, okay, wenn das jetzt schiefgegangen ist, nicht schlimm, dann machen wir es neu, dann machen wir es anders, aber es müssen die Leute, dürfen halt nicht hinten runterfallen, das ist wichtig.
Also ich höre da auf jeden Fall raus, dass du sehr viel vorhast jetzt als Bundestagsabgeordneter. Daniel, ist Bengt für dich jetzt dein großer Hoffnungsträger?
Nein.
Als Sprachrohr der Beschäftigten im Bundestag?
Nein, also ich sage Respekt für diesen Schritt. Ich sage toll, dass das einer von uns ist. Wir hatten immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb, aus der Gewerkschaft, die für eine Partei im Bundestag kandidiert haben, da reingegangen sind. Ich finde, das brauchen wir mehr. Gewerkschaftsarbeit, Arbeitnehmervertreterarbeit kann am Betriebstor nicht aufhören. Im Gegenteil, viele Sachen, die uns immer wieder beeinflussen, werden ganz woanders entschieden. Und von daher Respekt, dass man das macht, sich darauf einlässt und gemeinsam viel Erfolg haben. Und ich freue mich einfach, da einen Mitstreiter zu haben, den man sozusagen auf einem kurzen Dienstweg auch sozusagen angehen kann und nachfragen kann. Andersrum ja genauso, der immer weiß, er kann auch bei uns mit unseren Windkollegen immer Rückkopplung machen zu dem einen oder anderen. Und wie gesagt, das ist toll, dass es sowas gibt. Hoffnungsträger will das nicht sozusagen überhöhen, weil ich weiß, nach jedem Höhenflug gibt es dann auch oft Enttäuschung und das sollten wir nicht tun. Wir sollten jemanden unterstützen, der für die Kolleginnen und Kollegen Arbeit macht und Zukunft gestalten will. Und da ist Bengt einer von, wo wir sagen, davon können wir auch noch mehr gebrauchen.
Vor allem wollen wir Bengt jetzt ja auch nicht mit den ganzen Erwartungen völlig über- oder belasten. Ja, Bengt, ich denke, wir wünschen dir jetzt dann erstmal eine gute Zeit im Bundestag in deiner neuen Aufgabe, sowohl für dich persönlich als natürlich auch für die Beschäftigten, deren Sprachrohr du dann ja doch da auch so ein bisschen bist. Und dann würde ich sagen, wir sagen jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.